Amen. Und du bist gesegnet.
Danke. Guten Morgen miteinander. Ich wünsche euch allen von Herzen ein gesegnetes, gutes neues Jahr. Denen, die ich es nicht schon persönlich gesagt habe, es gilt wirklich jedem Einzelnen von euch. Die Menschen in unserer Welt sind voller Sorge. Ich glaube, da sind wir uns einig im Moment. Also es ist viel Sorge. Einerseits bei uns, wo wir immer noch viel Gutes haben, aber auch ganz an vielen Orten sind die Sorgen wirklich existenziell und gross. Und ja, ich will die keinerfalls irgendwie kleinreden. Aber machen wir Christen da einfach mit beim Sorgen? Oder haben wir etwas anderes zu bieten? Ich habe in diesen Tagen ein Interview gehört am Fernsehen von einer Buddhistin, die ein Buch geschrieben hat über die Weisheit von der Ruhe, die sie gerne mit uns, unserer Kultur, gerne teilen würde. Und sie hat dann gesagt, ja, ich stelle so die buddhistische Lebensweise der westlichen Lebensweise gegenüber. Und ich dachte, spannend. Und das hat mich ein bisschen bewegt. Aha, dann gibt es eine buddhistische Lebensweise und eine westliche Lebensweise. Und wir sind ja hier im Westen, also dann leben wir nach der westlichen Lebensweise, oder? Und ist das so? Leben wir einfach nach unserer Welt, wo wir drin leben? Oder leben wir nicht, was wir heute Morgen schon gesungen haben, nach dieser himmlischen Lebensweise, nach dieser biblischen Lebensweise, nach dem, was Gott uns sagt? Und was sagt denn das Wort Gottes zu dieser Lebensweise? Und im Johannes 16, 33 sagt Jesus zu seinen Jüngern: Dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Bedrängnis, Not oder Angst, je nachdem, wie man es übersetzt. Doch seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Ist das die westliche Lebensweise? Die Geborgenheit, der Getrost, die Sicherheit, auch dann, wenn es schwierig ist, auch dann, wenn Not ist, auch dann, wenn Angst ist. Ich kann getrost sein. Jesus ist grösser und er hat schon alles gezahlt. Leben wir als Christen, lebe ich als Christin in dem Frieden, wo Jesus da seinen Jüngern anbietet? Oder lebe ich eben in dieser westlichen Kultur, wo Leistung und Arbeitseinsatz zählt? Wichtig ist eine gute Ausbildung, Erfolg im Beruf. Ich engagiere mich ehrenamtlich. Anerkennung suche ich bei den Menschen. Ich pflege meine Hobbys. Ich geniesse Unterhaltung. Ich habe gerne feines Essen. Können die Menschen an meinem Leben ablesen, dass Jesus in mir lebt und ich seinen Frieden in mir trage? Was prägt mich stärker? Die westliche Lebensweise oder eben der Jesus in mir oder auch die christliche Lebensweise, könnte man ja sagen. Und diese Frage möchte ich euch das neue Jahr gerade am Anfang mal mitgeben. Von wem lässt du dich, von wem lasse ich mich bestimmen und prägen? Einfach von unserer Kultur, wo wir drin leben, oder eben von Jesus? Und ist das ergänzt sich das? Ist das ausschliesslich? Da könnte man jetzt noch über Haufen Sachen diskutieren, das möchte ich an diesem Punkt nicht machen. Aber mich hat das bewegt, dass jemand aus einem anderen Kulturkreis kommt und sagt, ja, bei euch gilt ja das. Klar, vielleicht kennt sie gar keine Christen und darum ja, kennt sie nur Atheisten in der westlichen Welt, das kann ja sein. Aber mein Anliegen ist, dass wir als Christen ein Zeugnis sind, wo die Menschen merken, wir haben etwas anzubieten, gerade auch in der jetzigen Zeit. Aber jetzt wollen wir zur Jahreslosung 2022 kommen. Und wie der Jerez schon gesagt hat, steht es im Johannesevangelium. Und darum habe ich mich entschieden, dass wir in der ersten Woche dieses Jahres uns ein paar Kapitel vom Johannesevangelium ein bisschen vertiefter miteinander anschauen. Heute fange ich jetzt mit der Jahreslosung an, wo im Kapitel 6 steht. Und ab dem 16. Januar wird dann der Otmar, der Rees, der David Beinon, auch Kadetten, weitere Texte mit uns anschauen, aus dem Johannesevangelium. Aber die Losung von dem neuen Jahr heisst eben, wie da steht: Jesus Christus spricht, wer zu mir kommt, werde ich nicht abweisen. Ja, dann habe ich es genau gleich gemacht wie der Esi. Ich habe meine Bibeln aufgeschlagen. Das heisst, ich habe zuerst meine Bibeln aufgeschlagen und erst ganz am Schluss die Jahreslose dann nochmal nachgelesen und gemerkt, das ist nicht ganz gleich, was in meiner Bibel steht. Ich dachte, das liegt an meiner Übersetzung. Es gibt ganz sicher eine Übersetzung, wo das genau so steht, wie das da steht. Und heute Morgen während der Einführung habe ich jetzt auch noch verstanden, warum das so da steht, wie es da steht. Weil es natürlich aus einem ökumenischen, wir müssen einen Weg miteinander finden. Und jetzt macht es natürlich Sinn, dass da ein Teil von dem effektiven Text eben nicht da steht. Aber ich sage euch jetzt gleich noch, was in Johannes 6, 37 wirklich steht. Und Therese hat es auch schon vorgelesen. Alle Menschen, die mir der Vater gibt, werden zu mir kommen und keinen von ihnen werde ich zurückstoßen. Nicht ganz gleich, aber ein Teil davon ist da in dieser Losung drin. Aber ich verstehe das schon ein bisschen, dass man das so gemacht hat, weil ja, wie der Es gesagt hat, es ist natürlich ein bisschen weniger theologisch herausfordernd, sagen wir es mal so. Wir schauen es miteinander an, auch in welchem Zusammenhang das steht, die Worte von Jesus, die er da sagt. Aber zuerst wollen wir mal einfach diesen Vers noch so ein bisschen auf uns wirken lassen. Jesus redet da von allen Menschen. Also es ist unabhängig von Alter, Geschlecht, Religionszugehörigkeit, sozialem Status, Intellekt, Kulturkreis. Jesus sagt alle Menschen. Gott hat alle Menschen, können zu Jesus kommen. Er weist niemand zurück. Sein Opfer am Kreuz ist so umfassend, dass es eben nicht nur für die westliche Kultur langt, sondern es langt für die ganze Welt, für jeden einzelnen Mensch. Was für eine gute Botschaft, die das Jahreslos aufnimmt. Aber eben steht da noch der Einschub, den mir der Vater gibt. Und dieser Teil bringt eine biblische Botschaft mit sich, die für uns Menschen sehr schwer zu verstehen sind und wo sich schon sehr viele Theologen sehr viele Gedanken gemacht haben und schon sehr viel geschrieben worden ist auch darüber. Wir haben auch schon mal eine ganze Predigt über das gehabt, von dieser Vorherbestimmung, dass Gott das quasi wie die nimmt und sagt, die sollen sein. Und ich habe auch keine Übersetzung gefunden, die über diesen Einschub fehlt. Und darum muss ich sie heute Morgen natürlich auch erzählen. Ich kann euch nicht einfach nur das Los erzählen, sondern für mich ist das das Massgebende. Es braucht also wie eine Erwählung von Gott, dass wir zu ihm kommen können. Das würde ja im Umkehrschluss auch bedeuten, dass Gott wählerisch könnte sein. Kann er das? Grundsätzlich sind wir alle schuldig und es ist unsere Schuld, die es verunmöglicht, dass wir einfach so bei Gott in die Gegenwart kommen können, dass wir einfach zu Gott kommen können. Die Schuld macht uns zum Teil richtig blind und wir erkennen gar nicht, wie Gott ist. Aber auch im Johannesevangelium schreibt der Johannes im Kapitel 3, Vers 16, dass Gott die Welt, und damit ist die ganze Schöpfung eingemeint, so sehr liebt, dass Gott die ganze Schöpfung so sehr gern hat, dass er zum höchsten Opfer bereit war, indem er seinen einzigen Sohn hingegeben hat, damit alle, restlos alle, können gerettet werden. Also Gott hat wie Voraussetzung geschaffen, dass es wirklich für alle Menschen möglich ist. Ein solchen Gott, der so ein Opfer bringt, wird sicher niemand zurückweisen, der sich auf den Weg hin zu Gott macht, auf den Weg von der Umkehr macht. Aber Gott rettet niemand gegen seinen eigenen Willen. Das ist auch ein Grundprinzip. Und darum heisst es so, wer zu mir kommt, also wenn ich mich aufmache, dann ist die Tür offen. Aber wenn ich nicht will, dann zwingt mich Gott nicht. Aber ich bin zutiefst überzeugt, dass Gott alles in seiner Macht Stehende tut, damit Menschen die Botschaft, dass er eine offene Tür hat für sie, dass Jesus für alle gezahlt hat, dass Menschen das erfahren können. Und bewegend finde ich immer die Zeugnisse, ganz besonders gerade auch von Muslimen, die Jesus im Traum erfahren, damit sie zu ihm umkehren können. Also das zeigt etwas von dieser Liebe, von diesem Liebesbedürfnis Gottes für alle Menschen. Er sagt nicht, ja, dann tue ich mich halt einfach für die, die das merken und checken und selber wollen und die selber halt die Bibel daheim haben. Nein, Gott nimmt ganz spezielle Mittel, alle Mittel, die er hat, nimmt er in die Hand und versucht, Menschen für sich zu gewinnen. Was man aber in diesem Vers auch merkt, ist, dass Jesus nicht für sich selber werben muss. Ihr müsst euch vorstellen, er ist unterwegs in seinem Volk. Und wir werden es nachher noch ein bisschen merken. Er lässt sich vom Unglauben der Juden nicht entmutigen. Er weiss, der Vater hat es im Griff. Er kann einfach nur das machen, was er gesehen hat, was ihm der Vater aufträgt. Und den Rest überlässt er am Vater. Er weiss um Gottes Plan für die Welt. Schon vorher gestorben ist, weiss er, das ist sein Plan. Ich nehme an, er war dabei, als sie es dann miteinander abgemacht haben. Komm, so machen wir das. Ich bin bereit, diesen Weg zu gehen. Wir wissen auch im Gethsemane, dass er dann Jesus nochmal sagt, okay, dein Wille, Vater, dann gehen wir den Weg. Ich merke, es ist mega hart. Das ist, ich habe mir das nicht so hart vorgestellt, weil das hat er sich natürlich im Himmel noch nicht vorstellen können, was denn das als Mensch bedeutet. Oder? Aber jetzt weiss er, wie sich das anfühlt und er sagt, okay, am liebsten will ich nicht, aber ich bin bereit, deinen Weg zu gehen, in deinen Plänen zu bleiben. Und das gibt ihm Ruhe, Ausgeglichenheit, Mut und auch Durchhaltevermögen. Was für eine Lebenshaltung. Jesus ist genauso Mensch wie du und ich. Aber er lebt in dieser engen Verbundenheit mit dem Vater im Himmel. Und wir glauben auch heute, dass durch den Heiligen Geist die gleiche Verbundenheit mit Gott möglich ist. Wir können also genauso das sagen wie Jesus. Was der Vater mir zuteilt, das nehme ich an. Auch vielleicht dann, wenn ich noch nicht weiss, wie es jetzt genau aussieht. Wenn ich die Zukunft nicht kenne, nehme ich es trotzdem aus seiner Hand. Das hat mich an eine Predigt erinnert, die ich vor ein paar Jahren von Johannes Hartl gehört habe und mich sehr berührt hat. Dort ist es um die Erwartungen gegangen, die die Menschen an uns haben. Und wie so ganz viele Augen immer auf uns gerichtet sind. Und die Blicke, die machen mich abhängig, wenn ich mich danach richte. Was denkt der? Was denkt diese? Was will mein Chef von mir? Was denken meine Kinder und meine Eltern über mich? Wie kann ich meinen Freunden gefallen, damit sie mich cool finden? Jesus lebt uns da vor, dass er nur auf einen einzigen Blick ausgerichtet ist, nämlich den vom Vater. Jesus lässt sich nicht vereinnahmen von seinem Volk, das ihm da nachläuft. Auch nicht von seinen Jüngern, die ihm zwischen denen so Paratschläger teilen. Auch nicht von seiner Herkunftsfamilie, die weitere Ansprüche einstellt. Er hat nur etwas, an dem er sich orientiert. Und er sucht immer wieder die Stille, um mit seinem Vater im Himmel in Kontakt zu sein. Ich denke, wenn wir die Erwartungen an uns so wie Fäden sehen, die uns wie so ein bisschen zu einer Marionette werden lassen, dann lohnt es sich immer wieder, diese Fäden ganz bewusst zu durchtrennen. Und sich zu entscheiden, ich will den Willen von meinem Vater erfüllen im Himmel. Ich will das machen, wo er mir Kraft dazu gibt. Ich will das machen, wo er mich führt und leitet. Und dann wird er mir auch das zur Seite stellen, was ich für den Auftrag dann brauche. Bitte versteht mich nicht falsch. Es geht mir nicht darum, dass wir irgendwie isoliert leben. Irgendwie keinen Kontakt haben zu unseren Mitmenschen und irgendwie so abgesondert irgendwo in einer einsamen Hütte leben oder in unserer Wohnung zurückgezogen. Es gibt vielleicht ganz wenige, die das mühen. Da hat es auch Beispiele in der Geschichte gegeben, wo die Absonderung Gott verlangt hat. Aber es ist, glaube ich, nicht, dass das mit dem gemeint ist. Aber wir sollen uns frei machen von den Ansprüchen, die uns gefangen nehmen wollen und unsere Abhängigkeiten bringen, die uns nicht gut tun. Ich habe euch versprochen, dass ich euch ein bisschen zeigen will, in welchem Zusammenhang dass der Vers in dem Kapitel 6 steht. Das Kapitel 6 fängt mit der Speisung der 5000 an. Also eben so ein Spektakel. Das Volk war begeistert. Jesus macht aus 5 Brot und 2 Fische genug Essen, damit 5000 Männer plus Kinder und Frauen können genug Essen haben. Und am Schluss bleiben sogar 12 Körbe übrig mit Resten. Das Volk ist begeistert und sie wollen ihn gerade zum König machen. Sie finden es extrem cool, ein Wunder. Aber Jesus entzieht sich der Menge. Er geht in die Berge, um allein zu sein. Eben, jetzt kommen wir wieder zu dieser Verbundenheit. Oder? Er zieht sich sofort zurück. Er ist im Gespräch mit seinem Vater. Er ist nicht überwältigend von dieser Begeisterung von diesen Leuten. Und seine Jünger nehmen dann am Abend, nachdem die Leute eben noch gesessen sind und noch gegessen haben, ihr Boot und fahren über nach Kapernaum. Und in der Nacht kommt ein heftiger Sturm auf und plötzlich kommt Jesus ihnen auf dem Wasser entgegen. Schon wieder ein übernatürliches Wunder, wo die Jünger erleben können. Und dann kommen sie gerade in Kapernaum an, wo Jesus bei ihnen ankommt. Das Volk ist immer noch auf der anderen Seeseite. Und dann kommen die Boote, das hören wir jetzt dann gerade noch, an in Kapernaum. Und sie besteigen die Boote und fahren auch mit diesen Booten über nach Kapernaum, um Jesus zu suchen. Sie haben ja vorher nicht die Jünger gesehen, wie sie in die Boote gestiegen sind, aber ohne Jesus. Und sie haben sich gewundert, wo ist eigentlich jetzt der? Und das möchte ich jetzt mit euch zusammen lesen. Wir lesen ein paar Vers. Die selber die Bibel haben, können selber. Ich habe es euch hier auch noch vorzu aufgeschrieben. Ich lese es jetzt aus meiner Übersetzung. Vielleicht ist es nicht ganz identisch, aber im sinngemäß ganz sicher. Am folgenden Tag sah die Volksmenge, die am jenseitigen Ufer des Sees stand, dass dort weiter kein Boot außer dem einen gewesen war, in das Jesus nicht mit seinen Jüngern zusammen das Boot bestiegen hatte, sondern dass seine Jünger allein abgefahren waren, wie ich euch gesagt habe. Doch es kamen jetzt andere Boote von Tiberias her in die Nähe des Platzes, wo sich das Brot nach dem Dankesgebet des Herrn gegessen hatten. Als die Volksmenge nun sah, dass Jesus ebenso wenig da war wie seine Jünger, stiegen auch sie in die Boote und kamen nach Kapernaum, um Jesus zu suchen. Als sie ihn dann auf der anderen Seite des Sees angetroffen hatten, fragten sie ihn: Rabbi, wann bist du hierher gekommen? Jesus antwortete ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr sucht mich nicht deshalb, weil ihr Wunderzeichen gesehen, sondern weil ihr von dem Brot gegessen habt und satt geworden seid. Verschafft doch euch nicht die Speise, die vergänglich ist, sondern die Speise, die ihr für das ewige Leben vorhält und die der Menschensohn euch geben wird, denn dieses hat der Vater besiegelt. Schauen wir, wie das sind. Genau. Ein Satz, genau. Da entgegnete sie ihm: Was sollen wir denn tun, um die Werke Gottes zu wirken? Jesus antwortete ihnen mit den Worten: Das Werk Gottes besteht darin, dass ihr an ihn glaubt, an den glaubt, den er gesandt hat. Da fragten sie ihn: Welches Zeichen tust du nun, damit wir es sehen und dir glauben? Womit kannst du dich ausweisen? Unsere Väter haben das Manna in der Wüste zu essen bekommen. Wie geschrieben steht: Brot aus dem Himmel gab er ihnen zu essen. Da sagte Jesus zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, nicht Mose hat euch das Brot aus dem Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahre Brot aus dem Himmel. Denn das Brot Gottes ist das, welches aus dem Himmel herabkommt und der Welt Leben gibt. Da riefen sie ihm zu: Herr, gib uns dieses Brot alle Zeit. Da sagte Jesus zu ihnen: Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, der wird nimmer mehr hungern. Und wer an mich glaubt, der wird niemals wieder dürsten. Aber ich habe euch schon gesagt, ihr habt mich wohl gesehen, glaubt aber doch nicht. Alles, was der Vater mir gibt, wird zu mir kommen. Und wer zu mir kommt, den werde ich nimmer hinausstoßen. Haben wir unsere Jahreslosung. Denn ich bin aus dem Himmel herabgekommen, nicht um meinen Willen auszuführen, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Das ist aber der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass ich von allem dem, was er mir gegeben hat, nichts verliere, sondern es am letzten Tag auferwecke. Denn das ist der Wille meines Vaters, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben hat. Und ich werde ihn am letzten Tag auferwecken. Da murrten die Juden über ihn, weil er gesagt hatte, ich bin das Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Und sie sagten, ist das nicht Jesus, Josefs Sohn, dessen Vater und Mutter wir kennen? Wie kann der ja jetzt behaupten, ich bin aus dem Himmel herabgekommen? Jesus antwortete ihnen mit den Worten, murrt nicht untereinander. Niemand kann zu mir kommen, wenn nicht der Vater, der mich gesandt hat, ihn zieht und ich werde ihn dann am letzten Tag auferwecken. Es steht ja bei den Propheten geschrieben, sie werden alle von Gott gelehrt sein. Jeder, den es vom Vater gehört und gelernt hat, kommt zu mir. Nicht, als ob jemand den Vater gesehen hätte, denn nur einer, der vom Vater gekommen ist, nur der hat den Vater gesehen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, genau. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, Entschuldigung. Wer da glaubt, hat ewiges Leben. Ich bin das Brot des Lebens. Eure Väter haben in der Wüste das Manna gegessen und sind dann doch gestorben. Hier dagegen ist das Brot, das aus dem Himmel herabkommt, damit man davon esse und nicht sterbe. Ich bin das lebendige Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Wenn jemand von diesem Brot isst, so wird er leben in Ewigkeit. Und zwar ist das Brot, das ich zu essen gebe, mein Fleisch, das ich geben werde für das Leben der Welt. Da haben wir es wieder, Johannes 3,16. Nun gerieten die Juden in Streit untereinander und sagten, wie kann dieser uns sein Fleisch zu essen geben? Da sagte Jesus zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht das Fleisch des Menschensohns esst und sein Blut trinkt, so habt ihr kein Leben in euch. Wer dagegen mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat ewiges Leben und ich werde ihn am letzten Tag auferwecken. Denn mein Fleisch ist die wahre Speise und mein Blut ist der wahre Trank. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, bleibt in mir und ich in ihm. Wie mich der lebendige Vater gesandt hat und ich lebe um des Vaters willen, so wird auch der, welcher mich isst, leben um meinetwillen. Dies ist das Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Es ist zu der Art, wie der Vater es Es ist nicht von der Art, wie die Väter es gegessen haben und gestorben sind. Nein, wer dieses Brot isst, wird leben in Ewigkeit. So spricht Jesus, als er in der Synagoge von Kapernaum lehrte. Viele nun von seinen Jüngern haben ihm zugehört hatten, erklärten, das ist eine harte Rede. Wer kann sie anhören? Weil aber Jesus bei sich selbst wusste, dass seine Jünger darüber murrten, sagte er zu ihnen, das ist euch anstößig. Wie nun? Wenn ihr den Menschensohn dahin auffahren seht, wo er herkam. Der Geist ist es, der lebendig macht, das Fleisch nützt nicht. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, sind Geist und sind Leben. Und es sind unter euch auch solche, die nicht glauben. Jesus wusste nämlich von Anfang an, wer die waren, welche nicht glaubten und wer war, die ihm verraten würde. Er fuhr dann fort, aus diesem Grund habe ich es euch gesagt, niemand kann zu mir kommen, wenn ich ihm nicht vom Vater gegeben ist. Von da an zogen sich viele seiner Jünger von ihm zurück und gingen nicht mehr mit ihm. Da sagte Jesus zu den Zwölfen: Ihr wollt ihr nicht auch weggehen? Simon Petrus antwortete ihm: Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Und wir haben den Glauben und die Erkenntnis gewonnen, dass du der Heilige Gottes bist. Jesus antwortete ihnen: Habe nicht ich selbst euch 12 erwählt? Und einer von euch ist ein Teufel. Er meint damit aber den Judas, den Sohn Simeons, das ist den Ischariot, denn dieser sollte ihn verraten und war noch einer von den 12. Da habe ich gerade ein bisschen Bibeltext zugemutet. Ich bin das Brot des Lebens. Das ist eins von diesen 7 Ich Bin-Worte von Jesus, wo man im Johannes findet. Damit macht Jesus seinen Anspruch als Sohn Gottes sehr deutlich. Und ich glaube, wir haben es ein bisschen gemerkt, er hat das x-mal wiederholt in dieser Rede. Immer und immer wieder. Wie wenn er in das die Dringlichkeit oder die Wichtigkeit vermitteln will. Wenn Jesus Brot vermehrt hat, übers Wasser gelaufen ist, Kranke geheilt hat, dann sind die Juden begeistert von ihm. Das haben sie gekannt. Das ist ihnen bekannt vorgekommen. Wunder haben sie toll gefunden. Elia, der Feuer hat regnen lassen vom Karmel. Der David, der Goliath besiegt hat. Diese Wundergeschichte haben sie gekannt. Oder eben dann die Brotvermehrung in der Wüste, wo das Manna geregnet hat, jeden Tag. Oder Wachteln vom Himmel gefallen sind, damit das Volk genug zu essen hatte und sogar noch ein bisschen Abwechslung. Und auf das Brot vom Himmel nimmt Jesus da ja auch Bezug. Aber er sagt, dass er ein Brot vom Himmel ist, das mehr ist als einfach nur eine irdische Versorgung vom Volk. Er sagt, es gibt ein Brot, das ewiges Leben ist und er bezieht das auf sich. Aber das, was er ihnen anbietet, das geht den Juden zu weit. Das ist Gotteslästerung, was er macht. Okay, ein Brotvermehrungswunder, das ist cool gewesen. Aber dass er selber das Brot vom Leben ist, dass er sagt, ich bin vom Himmel gekommen, muss ich doch wirklich wissen, sorry, also der ist nicht vom Himmel gekommen, der kommt von Nazareth, oder? Wir sind hier in der Synagoge, in Kapernaum, das ist nicht so wahnsinnig weit, das ist im gleichen Land, oder? Er selber sei das Brot vom Leben. Und das Bild steht dafür, wir merken in diesem Text, dass Jesus bereit ist, auch schon von dem Opfer zu reden, damit alle Menschen versöhnt werden können. Er redet auch von dem Fleisch und von dem Blut. Und dann merken wir natürlich, ja, das ist das, was er nachher im Abendmahl, im letzten Mal ihnen wieder sagt. Schaut, ich gebe mich hin für euch. Und jedes Mal, wenn ihr das nehmt, trinkt und esst, denkt daran, was ich für euch da habe. Und sein Leben schenkt ewiges Leben. Diesen Anspruch erholt er immer und immer wieder. Aber wie gesagt, das geht den Juden zu weit. Für sie ist das Gotteslästerung, wenn er so einen Anspruch erhebt. Und ja, wenn es nicht stimmt, ist es tatsächlich Gotteslästerung. Aber er weiß, woher er kommt. Er kennt seinen Vater im Himmel. Und darum kann er das sogar wagen, in der Synagoge von Kapernaum so zu verkünden. Aber die Stimmung schlägt um, das merken wir. Jetzt wollen nicht mehr so viele ihn zum König erklären. Und ganz viele wenden sich von ihm ab. Sein Verständnis, was er ist, geht ihnen zu weit. Und sie können das mit ihrem Glaubensverständnis nicht mehr vereinbaren. Und jetzt stellt auch Jesus seine 12 Jünger vor die gleiche Wahl. Er hat sie erwählt, er ist mit ihnen unterwegs, um ihnen den Menschen vom Reich Gottes zu erzählen. Aber jetzt wollte er von ihnen wissen, ob auch sie bereit sind, weiter mit ihm zu gehen. Und wir kennen und sehen da die berühmten Worte von Petrus, wo er sagt: Herr, zu wem sollen wir dann gehen? Nur deine Worte schenken ewiges Leben. Wir glauben und haben erkannt, dass du von Gott kommst und zu Gott gehörst. Und es heisst natürlich da auch noch, dass Jesus auch schon gewusst hat, dass dann einer von seinen Jüngern den Weg nicht wählen wird und auch bereit ist, ihn zu verraten. Und auch von den anderen Jüngern wissen wir, dass sie dann nicht immer ganz so grosse Worte gesungen haben, inklusive an Petrus. Dass auch er dann sehr schnell, als es dann brenzlig geworden ist, nicht mehr so gross bekannt hat, wer Jesus wirklich ist, immer für eine kurze Zeit. In die Versuchung gefallen ist. Aber da hat er erkannt, woher sollen wir gehen, wenn nicht zu dir. Und ich glaube, auch wir sind immer wieder, und auch ich ganz persönlich, bin immer wieder vor die Wahl gestellt. Und ich merke, ich bin wirklich auch, gerade auch jetzt in einer neuen Aufgabe, immer wieder herausgefordert. Ist das wirklich das, was ich glaube? Ist das das, wo ich mich daran hebe? Will ich weiterhin Jesu Wort Glauben schenken? Oder wähle ich doch lieber einen anderen Weg? Gerade wir leben in unserer Welt, wir haben sehr viele attraktive Angebote. Also ich könnte ja einfach ein bisschen, anstatt dass ich jetzt hier am Freitag so eine Predigt vorbereite, ich könnte sagen, ich kann Skifahren. Das wäre jetzt auch noch cool gewesen. Wäre auch toll gewesen, oder? Das Wetter ist gut gewesen, die Schneeverhältnisse sind gut gewesen. Perfekt, oder? Marion hat mir schöne Bildchen geschickt, genau, um das zu bestätigen. Wollte ich das wirklich? Wollte ich einfach sagen, ich gehe halt einfach den Weg vom geringsten Widerstand? Nicht, dass du nicht erst gehen darfst, Marion, gell, dass du mich richtig verstehst. Gell. Ja, aber ja. Das hat eben auch eine Preismenge, ist die Nachfolge. Das ist so, genau. Und ich gehe dann schon wieder in den Schnee, da hast du schon recht. Aber wir sind alle immer wieder vor die Wahl gestellt. Welchen Weg wähle ich? Wo bleibe ich dran? Wo orientiere ich mich? Oder gehe ich irgendwann auch den Weg vom Judas, wo ich sage, ach komm, 30 Silberlinge ist nicht nichts, oder? Komm, das nehme ich. Ich bin nicht so sicher, ob das mit dem Jesus wirklich stimmt. Ich bin nicht sicher, ob der wirklich der ist, den er wirklich gibt. Ich bin nicht sicher, nach 2000 Jahren, ob das immer noch verhebt. Aber Jesus fragt dich und mich, wie entscheidest du dich? Wer weiß es noch, wie die Jahreslosung 2022 heisst? Jesus spricht, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. An dieser Zusage dürfen wir uns festheben. Du bist bei ihm immer willkommen. Er hat eine offene Tür für jeden, der auch zu ihm kommt. Wenn du dich aufmachst, ist seine Tür offen und parat. Zum Schluss möchte ich noch etwas machen, was man normalerweise eher am Anfang einer Predigt macht. Ich möchte euch ein bisschen lustig machen auf das Johannesevangelium als Ganzes. Ich habe schon gesagt, wir werden uns in den nächsten Wochen ein bisschen vermehrt mit dem befassen. Aber ich möchte euch auch selber ermutigen, leset selber im Johannes-Evangelium in der nächsten Zeit. Es ist vom Apostel Johannes mit grösster Wahrscheinlichkeit verfasst worden. Und er ist seit seiner Berufung, dort mal in Galiläa, bis ins höhere Alter in der Provinz Asien, mit Jesus unterwegs gewesen. Zuerst physisch, und später durch den Heiligen Geist, erfüllt von ihm, immer wieder nach ihm gefragt und in Verbindung mit ihm. Am Johannes ist es in seinem Evangelium ganz wichtig zu zeigen, und das haben wir jetzt im Kapitel 6 schon ganz fest gemerkt, dass es bei Jesus nicht irgendwo um einen Prophet geht, sondern dass es wirklich um Gottes Sohn geht. Dass Jesus der Christus ist, der Retter für die ganze Welt. Durch das sollen die Menschen zum Glauben kommen und sie sollen erkennen, wer Jesus wirklich ist. Und das macht das Johannes-Evangelium seit 2000 Jahren. Menschen kommen durch diese Worte immer wieder auch zum Glauben. Vielleicht können wir zusammen so zwei, drei Highlights anschauen miteinander. Der Luther sagt zum Beispiel, und von dem Vers haben wir heute auch schon gehört, Johannes 3,16 sagt eben das kleinste Evangelium. Also, Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Das ist wie das kleinste Evangelium. Zahl 7 und auch die Multiplikation oder das Mehrfache von der Zahl 7 kommt beim Johannes ebenfalls sehr häufig vor. Wir wissen, Zahl 7 steht für Vollkommenheit. Es hat zum Beispiel 7 Zeichen und Wunder. Die Hochzeit von Kanaan, nein, von Kana. Die Heilung vom Sohn vom königlichen Beamten. Die Heilung vom Lama am Teich Bethesda. Die Speisung von der 5000. Der Jesus wandelt auf dem Wasser, haben wir auch schon gehört. Die Heilung der Blindgeborenen, vom Blindgeborenen und die Erweckung vom Lazarus von den Toten. Und nach seiner Auferstehung hat er noch ein Achtzeichen getan, nämlich den grossen Fischfang nachher am See Tiberius, wo er dann mit dem Petrus auch sein Verhältnis noch mal geklärt hat, wie sie wirklich zueinander stehen. Der Charles Erdmann schreibt, dass das vierte Evangelium mehr Menschen bewegt hat, Christus nachzufolgen, mehr Gläubige zum treuen Dienst ermutigt hat und den Theologen mehr schwierige Probleme bereitet hat als jedes andere Buch. Darum denke ich, finde ich, ist meine Aufforderung berechtigt. Schaut doch wieder mal ganz bewusst auch in das Johannesevangelium hinein. Was man auch findet im Johannesevangelium, sind die sieben Ich-Worte. Ich bin das Brot des Lebens, haben wir heute schon gehört. Ich bin das Licht der Welt. Ich bin die Tür. Ich bin der gute Hirte. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und das Letzte noch, ich bin der Weinstock. Ich würde es schön finden, wenn wir so wie gemeinsam in den nächsten Wochen mit dem Johannesevangelium ein bisschen unterwegs sind. Wenn ihr es persönlich für euch leset, vielleicht könnt ihr euch auch mal gegenseitig ein Wort aus dem Johannesevangelium zusprechen und euch auch so gegenseitig ermutigen. Ich möchte jetzt einen kurzen Moment noch von der Reflexion machen und ich kann euch gerade so zwei Ich-Bin-Worte mitgebracht, nämlich ein Brot in Traubenform. Also da kommt der Weinstock und das Brot gerade miteinander vor. Ich würde es rundherum geben und einfach jeden ein Stückchen abbrechen.